Nachdenkseiten. Die kritische Website. An Weihnachten werden sie vor dem Herrn der Schöpfung niederknien und dann, ab dem nächsten Werktag, Glyphose getränkt weiterhin die Schöpfung ruinieren. Von Albrecht Müller. So sind sie, unsere Christsozialen und Christdemokraten, scheinheilig, doppelbödig, verschlagen, wie CSU-Agrarminister letzthin auf dem Weg nach Brüssel. Glyphosat wird weiter eingesetzt, koste es, was es wolle. Uns erreichte jetzt der Brief eines Nachdenkseitenlesers und Chemikers, der den Ruin der Artenvielfalt seit Jahren beobachtet. Er schickte uns zum Brief einen interessanten Auszug aus der Zeitschrift Natur von 1983. Danke vielmals. Beides geben wir Ihnen hiermit zur Kenntnis. In seinem Brief vom 10.12.2017 macht er darauf aufmerksam, dass die Zerstörung der Artenvielfalt schon sehr viel früher begann, als wir heute denken. Hier ist der Text. Zitat: Sehr geehrter Herr Müller, vor längerer Zeit in diesem Jahr erwähnten Sie auf den NDS Ihre Beobachtungen der abnehmenden Vogelzahl in Ihrer unmittelbaren Umgebung. Danach gab es in den Medien eine ganze Reihe von Meldungen über den dramatischen Rückgang unserer heimischen Insekten. Selbst in der dünnen New York Times-Beilage der SZ fand ich vor kurzem einen Insektentod-Alarm auf der Titelseite. Das alles mag Politiker, Wirtschaftsleute, Journalisten oder auch Otto-Normalverbraucher überrascht haben, ist jedoch seit Jahrzehnten von Fachleuten aus den Bereichen Natur und Ökologie beschrieben und vorhergesagt worden. Beim Aussortieren uralter Hefte der Zeitschrift Natur fiel mir die beiliegende Meldung auf. Darin wird über einen erschreckenden Artenschwund auf einer Ackerfläche in Schleswig-Holstein zwischen 1951 und 1981 berichtet, also zu einer Zeit, als noch alle Welt über den Siegeszug der Grünen Revolution jubelte. Erwähnen möchte ich auch das seinerzeit berühmte Buch von Rachel Carson, Der stumme Frühling, aus dem Jahr 1962, deutsche Ausgabe 1963. Ich las es erst 1990 und war als Chemiker beeindruckt. Sie werden dieses Buch vermutlich kennen. Vielleicht finden Sie die Zeit, wieder einmal hineinzuschauen. Es lohnt sich. Zitat Ende. Hier folgt dann noch der erwähnte Auszug aus der Zeitschrift Natur 6, 1983. Zitat: Der Artenschwund, Krankheitssymptom der Natur. Auf der roten Liste stehen in der Bundesrepublik rund ein Drittel der Farn- und Blütenpflanzen sowie mehr als die Hälfte der Kriechtiere, Lurche, Vögel und eine riesige Zahl von Insekten. Einen Großteil der Verantwortung für den erschreckenden Artenschwund trägt die Landwirtschaft. Siehe Natur 682, Seite 71. Eindringlicher als Zahlen zeigen die oben abgebildeten Fotos den Rückgang der Aktivitätsdichte von Nützlingen in 30 Jahren und damit das Ausmaß des stillschweigenden Sterbens auf deutschen Äckern. Ergebnis der Modelluntersuchung der Abteilung Angewandte Ökologie der Universität Kiel unter Leitung von Bernd Heidermann: Die Lebendbiomasse der Nützlinge ging in 3 Jahrzehnten um mehr als 99% zurück. Auf den Fotos sind übrigens nur die haltbaren Kerbtiere abgebildet, Spinnen und andere Tierarten fehlen. Auf unserer Website finden Sie dazu eine Grafik. Heidermanns Untersuchung ist gleichzeitig eine Premiere und ein Finale. Sie wurde zum ersten Mal in Europa durchgeführt und ist, mangels Nützlingsmasse, in dieser Form nicht zu wiederholen. Das gleiche deprimierende Bild ergeben Untersuchungen aus dem Landkreis Osnabrück. Hier verschwanden zwischen 1870 und 1950 insgesamt 14 Pflanzenarten, zwischen 1950 und 1978 dagegen 145. Der Artenrückgang ist weitaus mehr als ein kosmetischer Defekt. Er führt unweigerlich zu Störungen der vielseitigen Vermachungen zwischen den Organismen in einer Lebensgemeinschaft und zu verringertem Austausch zwischen den Biotopen von Wald, Wiese, Feldrain und Flur. Das Verschwinden von Pflanzen und Tieren bedeutet außerdem einen Verlust von ökologisch bedeutsamen Schaltstellen im Nahrungsnetz, Treffpunkten von Räubern und Beute. Verfechter des konventionellen Landbaus billigen der Artenvielfalt häufig nur einen ethischen Wert zu. Nach Auffassung von Hartmut Vogtmann, Professor für alternative Landbaumethoden an der Gesamthochschule Kassel, ist diese Haltung ein bisschen sehr kurzsichtig. Zwar hätten ethische Gesichtspunkte im Naturschutz durchaus ihre Berechtigung, mit der Erhaltung der Arten seien aber auch handfeste ökonomische Vorteile verbunden. Denn mit einer Artenverarmung gehe eine Destabilisierung des Ökosystems Acker einher, die durch Chemie und Technik ausgeglichen werden müsse. Der Agrarwissenschaftler Eckhard Neander von der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig nennt folgende Vorzüge der Artenvielfalt: günstige Beeinflussung des Mikroklimas, Regenerierung von Luft und Wasser durch biologische Filterung, Kontrolle von Schadorganismen durch natürliche Feinde und Konkurrenten, Ernährung der zur Bestäubung notwendigen Insekten, frühzeitige Anzeige von Umweltveränderungen und vieles mehr. In ihren Hochglanzbroschüren verharmlost die Chemie den Artenschwund nach Kräften und verspottet die Anstrengungen engagierter Tierschützer. Hierfür ein Beispiel aus dem Hause BASF. Fettgedruckt steht da in der Fibel Pflanzenschutz und Umwelt zu lesen: selbst der beste Naturschutz hätte die Saurier nicht retten können. Das sagt eigentlich alles. Zitat Ende. Die Arten- und Individuendichte ist nach dieser Erhebung in Schleswig-Holstein schon zwischen 1951 und 1981 messbar, und zwar deutlich messbar, eingebrochen. Wegen der enthaltenen Anregungen und Leseempfehlung lohnt es sich, beide Texte zu lesen. Auch die Flurbereinigung hat entsprechende Folgen. Der Hinweis auf die Zerstörung der Lebensgrundlagen vieler Arten erinnert mich an die Zerstörungswut, mit der gerade die christdemokratische Mehrheit in meiner Heimat Baden-Württemberg schon in den 50er Jahren Natur und Landschaft ruinierte. Bestes Beispiel: die Flurbereinigung. Sie wurde von Ort zu Ort als Großtat gefeiert. In meiner Heimat, in Kraichgau, wurden systematisch die vielen Klingen, wie man die von Sträuchern und Bäumen bewachsenen Büche in der Landwirtschaft nannte, eingeebnet und die Hohlwege mit beidseitigen Büschen wurden planiert. Damit wurden die Lebensgrundlagen vieler Arten und Insekten und Vögeln und Niederwild zerstört. Die Politik hat diesen Ruin wohlwollend und mit viel Geld begleitet. Die handelnden Personen haben nach scheinbar ökonomischen Gesichtspunkten entschieden, geplant und umgestaltet, ohne Rücksicht auf das, was sie sonntags die Schöpfung nennen. Glyphosat ist eine neue Stufe der Vollendung. Ganz anders, aber der gleiche Profithintergrund: von der EU subventioniertes Leerfischen. Es gibt einen anderen Bereich der Zerstörung von Natur- und Tierwelt, an den ich erinnern möchte. Der Anstoß kommt von der ersten Seite der Rheinpfalz, unserer Regionalzeitung von vorgestern. Zitat: die Freihandelsheuchler. EU-Subventionen für europäische Fangflotten schaden massiv der Fischerei in afrikanischen Ländern. Von Johannes Dietrich. In keinem Bereich wird die Heuchlerei der großen Wirtschaftsnationen, die sich offiziell dem freien Handel verschrieben haben, deutlicher als bei der Hochseefischerei. Um ihren Fangflotten auch ohne Zölle für Fischimporte einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, gingen die führenden Industrienationen vor 2 Jahrzehnten dazu über, ihren Flottenbesitzern Subventionen in Form von Steuererleichterungen oder verbilligtem Diesel zukommen zu lassen. Die USA beteiligen sich genauso wie China, die Europäische Union, Russland oder Japan. Bis zu umgerechnet 35 Milliarden US-Dollar machten diese Staatsgeschenke jährlich aus. Sie ermöglichen es den Kapitänen der schwimmenden Fischfabriken, auch weite Strecken profitabel zu befahren, um in fischreiche Regionen zu kommen. Betroffen sind aber auch Gebiete vor der afrikanischen Küste, in denen die Fischbestände bereits gefährdet sind oder sogar nationale Schutzzonen afrikanischer Staaten. Geschieht so etwas an Land, spricht man üblicherweise von Wilderei. Erst durch die Treibstoffsubventionen rechnet es sich für die Flotten, den Fischen in jedem Winkel der Weltmeere nachzujagen, kritisiert Anna Holl-Buhl vom Umweltverband WWF. Küstenfischer in Entwicklungsstaaten klagen schon seit Jahren über einen drastischen Rückgang des Fischreichtums in ihren Fanggründen. Betroffen sind davon vor allem Kleinfischer an der westafrikanischen Atlantikküste. Chinesische Schiffe zum Beispiel fischen in der Großregion um den Golf von Guinea mit jährlichen 2,9 Millionen Tonnen fast zwei Drittel aller Speisefische für das Riesenreich. Für die dortigen Küstenfischer bleibt immer weniger übrig. Der Fischkonsum in ganz Afrika ist rückläufig und das bei einem stark steigenden Bevölkerungswachstum und einem Mangel an Protein. Seit Jahren geloben zumindest die Industriestaaten, dem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Passiert ist bislang nichts. Das Thema steht bei der derzeitigen Ministertagung der Welthandelsorganisation in Buenos Aires ganz oben auf der Tagesordnung. Schließlich haben die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen bei ihrer Verabschiedung der Ziele für nachhaltige Entwicklung vor 2 Jahren versprochen, die Fischereisubventionen bis zum Jahr 2020 gänzlich abzuschaffen. Dass das tatsächlich geschieht, ist jedoch unwahrscheinlich. Zitat Ende. Die Zerstörung der Lebensgrundlagen afrikanischer Fischer, wie auch die Zerstörung der Artenvielfalt und der Fischbestände, wird subventioniert. Von der EU und den Freihandelsheuchlern, wie die Rhein-Pfalz mit Recht vermerkt. Was tun außer klagen? Wenn Sie an Weihnachten oder Silvester Ihren örtlichen Politiker in feierlicher Stimmung treffen sollten, dann fragen Sie ihn oder sie mal ganz sachlich, was er oder sie gegen die Zerstörung der Schöpfung tut. Was die politisch Verantwortlichen tun, damit das Thema in der neuen Regierung ernster genommen wird. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.